Ihnen allen einen wunderschönen guten Morgen, die Sie mir jetzt zuhören. Ein Viertelstündchen haben wir Zeit. Und die Überschrift, die ich heute unserer kleinen Betrachtung gegeben habe, ist: Geheiligt werde dein Name. Das Wort ist Ihnen vertraut. Wir haben es ungezählte Male alle schon im Vaterunser gebetet. Vor kurzem durfte ich mit einer alten Klosterfrau eine Betrachtung über das Vaterunser, sie hatte es sich so gewünscht, halten. Und da ging mir das so durch den Sinn: Geheiligt werde dein Name. Wie beten wir das? Aber wie macht man das? Wie geht das überhaupt, seinen Namen heiligen? Und dann kamen mir natürlich viele Gedanken. Und eigentlich stellte ich fest, dass mich da, das, was mich da an Fragen bewegte, bewegt mich schon länger. Ist uns nicht der heilige Gott verloren gegangen, der Geheiligte? Etwas scherzhaft sage ich manchmal, die Kirchengemeinde, zu der ich hier in Brandenburg schon immer gehört habe, nur zwischenzeitlich mal woanders war, hieß zu meiner Kinderzeit Kirche zur allerheiligsten Dreifaltigkeit. Dann wurde aus der allerheiligsten Dreifaltigkeit eine heilige Dreifaltigkeit. Dann sagte man Dreifaltigkeit und die Jugend ist noch etwas lockerer, die sagt, wir gehen nach Dreifi. Ich will das nicht überbewerten. Das ist sicher nicht so gemeint, wie es gesagt ist, aber es sagt etwas aus über unsere Zeit. Geheiligt werde dein Name. Ich denke, wie meine Großeltern sich sonntags fein anzogen, um in die Kirche zu gehen. Der Sonntagsstaat. In der Woche trug man was anders. Wie ist das heute? Gibt es noch eine Kleidung, die für den geheiligten Gott allein zuständig ist? Oder ist unsere Alltagskleidung alles, was wir haben? Gibt es da noch Unterschiede? Hat das etwas mit unserer Frömmigkeit, mit unserem Glauben zu tun? In irgendeiner meiner Faschingspredigten hatte ich den Satz, der fällt mir gerade ein: Gott schaut auf das Herz und nicht auf die Jeans. Aber ist das wirklich so? Ich denke an Mose, der in der Wüste Gott begegnet ist. Und dann hörte er die Stimme: Zieh deine Schuhe aus, hier ist heiliges Land. In der Wüste die Schuhe ausziehen, barfuß durch den Sand gehen, nur weil da in einem Dornbusch etwas brennt, was der Mose sehen will und noch nicht einmal weiß, was das ist, er später merkt. Heiliges Land, gibt es heiliges Land? Hat das nicht alles was damit zu tun? Geheiligt werde dein Name. Wir hatten vor kurzem Konvent. Und ich durfte das geistliche Wort sagen, meinen Mitbrüdern. Wir waren nur wenige, aber da war das auch mein Thema. Der heilige Gott. Wo erfährt man den heiligen Gott? Wie erfährt man ihn? Und ich denke, man erfährt ihn da, wo wir ihm begegnen können. Und wir begegnen ihm dort, wo Menschen etwas von seiner Heiligkeit selber in sich tragen. Wo dieser Dienst vor Gott heiliger Dienst ist. Früher, ich bin etwas altmodisch vermutlich, früher war das ein Ehrendienst, den die Ministranten hatten. Heute sucht man in vielen Gemeinden mit Händeringen noch welche, die den Dienst übernehmen. Von einem Ehrendienst vor Gott, geheiligt werde dein Name, sind wir an vielen Stellen weit entfernt. Ich sage das ohne Vorwurf, ich sage das mit Trauer, weil es mir weh tut, oft der Umgang mit dem heiligen Gott, weil sein Name an so vielen Stellen gar nicht geheiligt wird, weil wir Handlungen haben, weil wir irgendwas organisiert haben, weil wir Gottesdienste haben, die gestaltet werden. Das ist alles sicher nicht verkehrt, aber das ist nicht alles. Wir haben vor kurzem über den Propheten Amos gesprochen. Ich habe erzählt, dass ich ein Buch gelesen habe. Eine kleine Passage daraus möchte ich auch zu diesem Thema sagen. Der reiche Bankier Amran hat einem, der nicht bezahlen konnte, seinen Mantel genommen. Und vielleicht erinnern Sie sich, dass im Gesetz des Mose steht, dass man dem Armen seinen Mantel am Abend zurückgeben muss, weil es das Einzige ist, mit dem er sich zudecken kann. Der dieses Pfand hat, darf es nicht über Nacht behalten. Aber dieses Pfand, dieser Mantel ist noch beim Amran. Und er erinnerte sich vor dem Einbruch der Nacht daran, dass er heute Abend zusammen mit dem Oberpriester Kohen, dem Prophetenvater Zedekia und seinem Schwiegersohn Josef ein Gemeinschaftsopfer im Tempel feiern wollte. Er sagte zu seiner Frau, gib mir schnell mein Festkleid. Pass auf, dass du bei der Huldigung nicht zu lange auf den Knien und auf den kalten Fliesen vor dem Altar liegst, sagte seine Frau. Du erkältest dich sonst. Zudem wird dein Feierkleid schmutzig. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ich nehme mir eine Unterlage mit. Amran eilte in die Pfandkammer und holte Yusufs Mantel. Als Yusuf an der Tempeltür ankam, lag Amran anbetend auf dem Mantel des Frierenden. Dann richteten sich die vier Männer auf und verzehrten das Opferfleisch. Ein Priester brachte einen Krug mit herrlich kühlem Rotwein. Amran trank, setzte ab, roch an dem feinen Getränk und sagte, »Wo hast du denn diesen herrlichen Tropfen her?« Der Oberpriester wies lachend auf Josef. »Der ist von dem Wein, den die Familien der beiden Hingerichteten, wie hießen sie doch? Ach ja, Jenob und Datan als Bußleistung Gott opfern mussten. Köstlicher Tropfen, was?« Dann fügte er feierlich hinzu, »Das passt gut zur Feier der heiligen Kommunion.« Yusuf pochte zaghaft an das verschlossene Tempeltor. Ein Priester öffnete und sagte ernst, es findet eine heilige Handlung statt. Du darfst sie nicht stören. Schnell sagte Yusuf, lass mich geschwind mit dem Bankier Amran reden. Ich brauche meinen Mantel, er hängt in seiner Pfandstube. Ich kann Herrn Amran nicht stören. Er betet gerade vor dem Altar des Herrn an. Das siehst du doch ein. Yusuf schlug frierend die Hände vor der Brust zusammen und entfernte sich mit gesenktem Kopf. O Gott, seufzte er, o Gott, kalt standen die Sterne über den Gassen der Stadt. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Spannung zwischen dem, was wir wollen, was wir meinen, und ich bin ganz sicher, wir meinen es so ganz ernst sogar, und das, was wir tun, was rüberkommt zu den Leuten, diese Spannung ist oft ungeheuer groß. Und ich denke auch manchmal, wenn ich am Altare stehe und als Diakon assistiere, welche Gedanken da plötzlich in meinem Kopf sind. Und ich versuche, sie zu verscheuchen, weil anderes wichtiger ist. Und ich denke, das ist eine Frage auch der Disziplin, die wir uns angewöhnen müssen, ob wir uns einfach gehen lassen oder ob wir sagen, es gibt eine heilige Zucht im Umgang mit dem Heiligen. Sonst wird der Name nicht geheiligt, sonst wird er entweiht und entehrt, wie wir das eben gehört haben in diesem kurzen Abschnitt. Dagegen geht der Prophet Amos an, der sagt, was redet ihr, wie großartig sind eure Reden und eure Verkündigungen, wie gestaltet, wie feierlich sind eure Gottesdienste und alles. Und es ist nichts dahinter. Ihr unterdrückt die Armen, ihr gebt euch wie alle anderen auch der Welt hin und nehmt alles mit, was sich die Welt bieten lässt. Wir sind eingeladen, Gottes Name zu heiligen, weil er der Große ist, so wie wir es am Ende des Vaterunsers immer wieder sagen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Das muss aus unserem Gottesdienst hervorgehen. Das muss aus unserem Leben hervorgehen, denke ich. Uns ganz auf ihn verlassen. Und wenn ich das so sage, dann weiß ich, wie gut sich das anhört. Und ich weiß, dass viele bestimmt zustimmend nicken werden. Aber ich weiß auch, wie schwer das ist. wie ich manchmal dastehe und denke, warum kannst du das eigentlich nicht? Warum gelingt dir das nicht? Warum kannst du die Gedanken nicht abstellen? Warum ertappst du dich bei so viel anderem, was dem entgegensteht? Und dann denke ich, da ist einer, der weiß, wie ernst ich es meine und der alles einsetzt, mich davon abzubringen. Und das wird bei Ihnen nicht anders sein. Da ist einer, der das nicht will. Wie haben wir früher als Kinder immer gesagt bekommen, der Teufel scheut das Weihwasser. Der Teufel scheut das Heilige. Er will nicht das Heilige, er will das andere. Darf man auch in diesem Zusammenhang vom Teufel reden? Ich denke an die Versuchungsgeschichte. Er macht sich sogar an den Herrn selber ran. Und das, was er ihm anträgt, ist gar nicht so weit entfernt. Du hast Hunger, also iss doch. Und wenn du nichts hast, du kannst dir doch etwas schaffen. Und wir wissen, dass er es wirklich konnte, die wunderbare Brotvermehrung. Aber er sagt, jetzt ist nicht der Zeitpunkt. Jetzt ist das nicht wichtig. Jetzt ist anderes wichtig. Und ich denke, alle Heiligung fängt damit an, sich dies immer wieder begreiflich zu machen. Jetzt ist anderes wichtig. Er ist wichtig. Und dann muss man nicht bei einem Gottesdienst auf die Uhr schauen, dann muss man nicht, ich weiß nicht, was alles tun. Und dann muss man auch, und da tut es mir am meisten immer weh, bei der heiligen Kommunion, bei der Kommunionspendung und beim Kommunionempfang etwas spüren, dass wir den Allerheiligsten jetzt in unseren Händen halten. Der Priester, der ihn austeilt, der Gläubige, der ihn hoffentlich in großer Demut und in großer Ehrfurcht empfängt, den Leib Christi. Ich bin mir nicht sicher, ob alle das noch so wissen, dass das wirklich der Leib Christi ist. Wir haben aus ihm den freundschaftlichen Kumpel gemacht, dem wir auf die Schulter klopfen. Nicht Herr, ich sag dir schon Bescheid, wenn ich dich brauche. Aber er ist auch der Herr, vor dem man, ja soll ich sagen, ein bisschen zittern muss, vor dem man jedenfalls Ehrfurcht haben muss. Ich denke an die Jünger, die ihm so nahe waren, aber die wären nie auf die Idee gekommen, ihm auf die Schulter zu klopfen und zu sagen, du, Herr, sondern sie sagten, es ist der Herr und erstmal verstummt alles. Diese Gratwanderung zwischen dem, der unser Bruder geworden ist, der sich uns hinschenkt, der sich uns überlässt, der sich uns ausliefert auch in diesem Mahl der Liebe. Diese Gratwanderung zwischen dem, der so ganz weit runtergeht und dem, der doch so ganz weit oben steht, dem alle Anbetung gebührt. Diese Gratwanderung, die müssen wir meistern. Und ich bin ganz sicher, das können wir nicht mit unserer Kraft, nicht von uns. Das können wir nur mit seiner Hilfe. Und vielleicht müssen wir ein bisschen öfter bitten, Herr, hilf mir. Ein kleines Gebet möchte ich an den Schluss setzen. Ein Gebet, das ich gefunden habe. Es ist von Christoph Kolumbus. Es passt nicht so ganz, aber es passt doch sehr. Ich bin allein. Keiner außer dir, mein Gott, begleitet mich auf meinem Weg. Was soll ich fürchten, wenn du bei mir bist, bei der Tag und die Nacht geschaffen hat? Wenn du mich beschützt, bin ich sicherer, als wenn ein ganzes Heer mich beschützte. Ein solches Vertrauen, eine solche Kraft des Gebetes wünsche ich Ihnen immer wieder. Dann ist mir um Gottes Heiligkeit und um seine Heiligung durch ihn nicht bange. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen einen gesegneten Tag. Es stärke, begleite, segne Sie der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.